was du ab diesem Jahr machst, früher oder später zum Finanzamt kommt.
Die Steuerbehörden rüsten massiv auf und ja,
wir reden jetzt hier wirklich über ernsthafte Gefängnisstrafen. Also wir reden von mindestens einem Jahr Haftstrafe. Von Wallet-Adressen, CSV, Screenshots und so weiter.
Die rüsten massiv auf. Und ich habe da eine ganz spannende Quelle gefunden.
Wo die letzte Chance ist, um diese Selbstanzeige noch zu machen. Das heißt, das Finanzamt kennt jede einzelne deiner Kryptotransaktionen. In a nutshell.
Kurze Unterbrechung, aber eine, die sich lohnt. Wir haben lange Zeit an unserer eigenen Plattform entwickelt und jetzt steht sie kurz bevor, dass es live geht. Und wir vergeben aktuell noch wenige Beta-Testerplätze fürs CryptoNerds Trading Lab. Und bevor ich euch erkläre, was es ist mehr als nur ein reines Trading-Tool. Du bekommst unsere Kurse, die Crypto-Basics, DeFi, Krypto-Steuern und ja, am Ende auch alles rund um das Thema Krypto-Trading. Alles aufgebaut, damit du wirklich verstehst, was du tust. Ganz sicher, ganz risk-free. Dazu kommt eine Community mit echtem Support. Gamification, damit das Lernen auch wirklich Spaß macht und ein Risk-Free-Trading-Bereich mit echten Marktdaten. Du übst also mit der Realität, auch ohne nur einen Euro zu riskieren. Und das Beste, wenn du jetzt Beta-Tester bei uns wirst, bekommst du dauerhaft kostenlosen Zugang, auch nach dem offiziellen Launch. Klingt gut? Dann sei schnell, sicher dir einen der wenigen Plätze und schau vorbei auf tradinglab.cryptonerds.com. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen CryptoNerds Experts Folge. Erstmal wieder schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Freue mich total, dass ihr mit dabei seid. Und bevor wir dieses Mal starten, ganz kurzes Thema in eigener Sache. Wir haben jeden Monat mehrere tausend Hörer. Und ich freue mich total, dass wir über das letzte Jahr dahin gewachsen sind. Ja, das ist alles organisch, da ist jetzt kein großes Marketing drin gewesen. Wir sind ein kleines Unternehmen noch und ich freue mich total über jeden, der hier zuhört und sich für das Thema Krypto interessiert. Was ich aber von euch gerne mir wünschen würde, ist, dass ihr jetzt ganz kurz auf Stopp drückt, ein Abo da lasst und uns vielleicht eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, hinterlasst und vielleicht auch unter der Folge ein kleines Kommentar da lasst, was ihr euch so wünscht, was so eure Fragen zur Folge sind, denn das hilft uns auf jeden Fall mehr als alles Geld, sodass mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Und an der Stelle schon mal ganz, ganz großes Danke an dich, wenn du das jetzt hier gemacht hast. So, und nach der Pause, die du jetzt hier gemacht hast, geht's direkt weiter mit unserem Experten. Und das Thema Krypto und Steuer ist für alle da draußen immer super relevant, super interessant, aber meistens ein Buch mit sieben Siegeln, wie man so schön sagt. Und deswegen habe ich wie immer unseren Stammgast Werner Hoffmann eingeladen. Es ist Q1 2026, wir haben ein neues Jahr, wir haben viele Themen und ich dachte mir, Werner, lass uns nochmal darüber sprechen, was gibt es so? Wir haben DAG 8, wir haben BMF-Schreiben, die letztes Jahr gekommen sind. Wir haben das Thema Diskussion der Haltefrist in Deutschland. In den Niederlanden gibt es ein komplett neues Konzept, was eventuell an den Start geht. Die Steuerbehörden rüsten massiv auf und ist vielleicht 2026 das letzte Jahr, in dem ich eine Selbstanzeige machen kann oder ist es dann vielleicht ab nächstem Jahr zu spät? Das sind alles Themen, die wir heute besprechen wollen und wie gesagt, hallo lieber Werner Hoffmann von Pecuna. Hey, wie geht's dir?
Hallo Erik, vielen Dank für die Einleitung.
Ja, das ist ja gerne. Du hast
die Folge schon gespoilert. Warum bin ich eigentlich da?
Ja, die Leute müssen ja wissen, was kommt. Ja, das ist so Cliffhanger-mäßig, dass sie sich schon mal drauf freuen können, was hier alles in dieser Folge drin sein wird.
Auf jeden Fall, genau. Und wir hatten ja schon auch immer wieder kürzere Folgen im Laufe des Jahres, aber jetzt so die traditionelle Wrap-Up-Sache nochmal zu Anfang des Jahres, die wir sie jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in Folge oder vierten Mal in Folge machen.
Ja, drittes Mal tatsächlich. Genau. Wir hatten ja 24, dann haben wir ja nur 3 Monate in dem Jahr gemacht und hatten dann einen Break, weil das bei mir dann nicht mehr passte zeitlich. Und eigentlich ist 2025 jetzt so das erste Jahr, was wir komplett podcastmäßig durchgezogen haben. Und jetzt seit Mitte letzten Jahres dann auch wieder wöchentlich und im Wechsel. Also entwickelt sich gerade ganz gut und wir sind da, freuen uns, dass die Leute uns so gerne zuhören.
Ja, sehr stark.
Ja, merci. Danke. Ja, Werner, also vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir. Ich glaube, die meisten kennen dich, aber sag gerne nochmal, wer bist du, was machst du und warum darfst du heute hier sitzen und warum reden wir über das Thema Krypto und Steuern?
Genau, ich fühle mich hier schon so zu Hause, dass ich mich gerade vorstellen wollte. Aber natürlich für den einen oder anderen, der es jetzt zum ersten Mal von mir jetzt auch hört, gemeinsam mit Erik. Werner Hoffmann, Gründer von Vicuna. Ich habe einen Hintergrund in Steuerrecht und Informatik, also eine relativ unübliche Kombination. War fast 10 Jahre beim Finanzamt und habe parallel Informatik studiert. Und da kam dann irgendwie in dieser Schnittmenge genau das Thema Kryptosteuern mit rein, mit dem ich mich dann sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und auch schon seit vielen, vielen Jahren mit meiner Firma Vicuna berate ich jetzt somit die vermögendsten Kryptoinvestoren in Deutschland zu deren Kryptovermögen und mache Reportings, Steuerreports, Mittelherkunftsnachweise, so die Themen, wo Krypto, die dezentrale Welt wieder auf irgendwie Regulierung und wir brauchen dafür Dokumente und sowas stößt, wo es einfach keine Dokumente gibt, weil ja alles auf der Blockchain steht. Da werden dann immer wieder wir angefragt, ob wir da nicht irgendwas bescheinigen können oder dazu sagen können, ob das auch alles so richtig ist, wie es da der Kunde, der Mandant, der Steuerbürger behauptet.
Ja. Perfekt. Ich glaube, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn ihr mehr zu Vicuna und zu Werner wissen möchtet, das verlinken wir euch alles in den Shownotes. Auf LinkedIn ist er sehr gut erreichbar und wir packen auch noch einen Link zu eurer Website und zu eurem Newsletter, wo immer alle neuen Themen rund um Kryptosteuer aufgelistet sind. Also von daher folgt da auch gerne mal rein. Ist auf jeden Fall lesenswert. Ja. Werner, lass uns reinstarten. DAG 8, das große Thema. Ich glaube, nichts mehr Neues, aber ich glaube, es ist immer wieder gut, es zu wiederholen, weil ganz, ganz viele Menschen zwar schon von gehört haben, aber sich der Wichtigkeit des Ganzen noch nicht bewusst sind. Und ich kann dazu auch viel sagen, aber ich habe dich ja eingeladen, damit du viel darüber erzählst. Insofern schieß mal los, was hat's mit DAG 8 auf sich und was sollte man dazu wissen?
Ja, wir haben ja viele Themen, deswegen fassen wir alle Themen ein bisschen kurz und du kannst auch noch mit darauf hinweisen, welche Folge sich vom Crypto Nerds Podcast am besten eignet, wer dann noch mehr tiefer reinsteigen will. Genau. DAG 8, im Endeffekt, was es für dich bedeutet, heißt, das Finanzamt kennt jede einzelne deiner Kryptotransaktionen. In der Nutshell, das ist, was für die Einzelperson, die in Krypto investiert ist, übrig bleibt. Mhm. Wie kommen die zu diesen Daten? Wie kommen die zu diesen Informationen? Weil über diese DAG 8-Richtlinie werden die Exchanges verpflichtet, Transaktionsdaten zu sammeln, KYC-Prozesse durchzuführen, Ausweise etc., Steuer-IDs zu sammeln, diese Daten zu melden. Die Daten werden dann ausgetauscht. Da passiert im Hintergrund eine ganze, ganze Menge. Aber im Großen und Ganzen, du musst davon ausgehen, dass alles, was du ab diesem Jahr machst, früher oder später zum Finanzamt kommt. Und genau, ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Daten wirklich jetzt alles, was ab jetzt passiert, auch bei deinem Finanzamt liegen. Ja. Das Finanzamt interessiert auch gar nicht so sehr die einzelne Transaktion und jeder Trade, den du machst, aber die interessiert, hast du was gemacht? Hast du da Aktivität? Und wenn die sehen, hey, du hast jetzt im Januar über 10.000 Euro getradet, dann werden die sagen, ja, das hast du jetzt bestimmt nicht im Januar angefangen, sondern erzähl uns mal, was du in den Vorjahren gemacht hast. Wo kommen die Assets denn her? Vielleicht geht es jetzt bei dir im Januar auch mit Verkäufen los. Dann wollen die natürlich wissen, wo kommen die Assets denn her, wann wurden die verkauft, dann wollen die gesamte Historie haben. Der Fachbegriff ist, die haben einen Anfangsverdacht. Mhm. Jetzt kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Und ab diesem Zeitpunkt, wo dieser Anfangsverdacht besteht und die Finanzämter damit Ermittlungen einleiten, weil eben die sehen, hey, da passiert was, in den Vorjahren wurde nie irgendwas erklärt zu diesem Thema, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass hier im Vorjahr die Steuern hinterzogen wurden, dann werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dann gibt's Briefe, die sich ziemlich übel lesen. Also die sind echt böse. Also zum einen sind die 15 Seiten lang mit wirklich allem, was, also alles, was das Finanzamt jemals von Krypto gehört hat, wollen die jetzt von dir wissen. Und zum anderen nimmst du dir die Möglichkeit, eine Selbstanzeige zu machen. Und das ist ein Riesenthema einfach, weil Krypto, wir hatten lange diese Unsicherheit, es war einfach unklar, wie es genau zu versteuern ist. Viele sind immer noch hinterher, ihre Steuererklärungen zu machen, die Sachen anzugeben, sauber zu ziehen. Und da wird jetzt wahrscheinlich vielen die Möglichkeit genommen, diese Möglichkeit der Selbstanzeige zu nutzen. Also die Selbstanzeige ist ein Tool aus dem sogenannten juristischen Baukasten, Werkzeugkasten, wo man sagen kann, okay, liebes Finanzamt hier, ich habe in der Vergangenheit Steuern hinterzogen, den und den Betrag, ich überweise euch
euch direkt die Steuern und dann ist das Ganze strafbefreiend. Das heißt, ich muss zwar die Steuern trotzdem zahlen, ich muss auch die Zinsen trotzdem zahlen, aber ich muss eben keine Steuerstrafen bezahlen. Und auch die können noch mit ganz schön ins Geld gehen und die können potenziell auch Haftstrafen beinhalten. Ja. Und das ist halt wirklich ein Thema, wo für die meisten dann der Spaß vorbei ist. Das kann den Job kosten, die Familie kosten. Also wenn es plötzlich heißt, hey, wir reden jetzt hier wirklich über ernsthafte Gefängnisstrafen und da gibt es auch Grenzen, wo es heißt, Bewährung ist nicht mehr möglich. Also wir reden von mindestens einem Jahr Haftstrafe. Das ist dann doch was, das man jetzt so als nur weil man in Krypto investiert hat und halt ein paar Sachen gemacht hat, nicht unbedingt haben will. Und wie du sagst, es könnte sein, dass wirklich jetzt so die letzte Chance ist, um diese Selbstanzeige noch zu machen, um dieses Instrument noch zu nutzen und da irgendwie, ich nenne es mir ganz direkt, den Kragen aus der Schlinge zu bekommen, bevor die Schlinge komplett zuzieht, weil da ist sie schon.
Ja. Also fassen wir nochmal zusammen. DAG 8 jetzt ab 01.01.2026 in Kraft getreten. Das heißt, für das gesamte Steuerjahr alle Trades, die auf regulierten Börsen in Europa getätigt wurden, werden diese Informationen an die zentralen Behörden, Steuerbehörden weitergeleitet der jeweiligen Länder. Das heißt, auch wenn ich irgendwo in, weiß ich nicht, Italien auf einer Exchange trade und denke, ne, so na, Deutschland findet mich nicht, ich bin ja hier in Italien. Nee, ist tatsächlich nicht möglich und sobald du dort einen KYC, also Know Your Customer Prozess durchlaufen bist, deinen Personalausweis hinterlegt hast, wissen die, okay, das ist ein Deutscher. Die Informationen müssen ab 27 für 26 nach Deutschland geschickt werden und dann gehen die sozusagen von einer Bundesinstanz auf die Länderebene, dort wo du ansässig bist und dort werden diese Informationen dann ausgewertet. So, das ist so der Ablauf, so wie ich ihn verstanden habe. Wird da direkt Anfang 2027 was passieren? Ich glaube nein, ja, weil die Börsen haben die Möglichkeit bis zum 31.07.2027 diese Informationen spätestens zu übermitteln und ich glaube dann in Q3 27 fangen die Ämter an, sich mit diesen Datensätzen auseinanderzusetzen. So, also das heißt, das wird alles noch ein bisschen dauern, aber die Vorbereitung und die Awareness zu haben, dass da was kommt und dass ich mich drauf vorbereite, das ist das, was wir hier vermitteln wollen und das erzählen wir eigentlich auch schon seit Tag 1, also seit 2024, ja, dass da was kommen wird und letztes Jahr hat sich's dann verfestigt und ja, jetzt sind wir hier in der Umsetzung und deswegen setzt euch damit auseinander und wenn ihr möchtet, unser Partner Cointracking packen wir hier auch nochmal in die Kommentare beziehungsweise in die Shownotes, habt ihr auch nochmal einen Link, wo ihr mit Cointracking nochmal ein bisschen Geld sparen könnt, wenn ihr euch mit dem Thema tiefer auseinandersetzt, genau. Dann haben wir Neues oder mehr oder minder Neues vom BMF, Werner, beziehungsweise lass nochmal einen Schritt zurückgehen. Ab welchen Summen, ich glaube auch das ist ganz spannend zu verstehen, ab welchen Summen ist es denn dann so, dass ich in den Knast gehe? Das wird ja nicht ab 10.000 Euro der Fall sein. Das heißt, ab welchen Summen spricht man dann von diesen Haftstrafen?
Ja. Die Regelungen haben sich tatsächlich verschärft, deutlich verschärft, jetzt auch vor einigen Jahren. Es geht um die hinterzogene Steuer. Das heißt, man kann auch nicht sagen, bei dem und dem Gewinn, sondern wirklich, was kommt an Steuer unten raus und über den Gesamtsachverhalt, also über alle Jahre hinweg aufsummiert. Und eine Zahl, die da so ein bisschen relevant ist, sind 50.000 hinterzogene Steuern. Also wenn man da drüber ist, dann wird es wirklich kritisch. Aber es heißt jetzt auch, nur weil man nur 10.000 Euro Steuern hinterzogen hat, sollte man das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also auch davor gibt es schon Möglichkeiten, das noch mit zu eskalieren.
Ja, okay. Ja, gut zu wissen. So, also dass man so grob einschätzen kann, okay, ab wo sollte ich mich denn damit relevant auseinandersetzen? Man muss, glaube ich, auch klar sagen, da werden natürlich Millionen von Daten dann irgendwo ankommen in den Behörden und ist mir die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Aber man hat ja in Deutschland auch diese 10-Jahresfrist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, und die kann in Einzelfällen sogar nochmal verlängert werden. Also im Zweifelsfall arbeitet die Zeit für das Finanzamt, beziehungsweise Finanzamt hat länger Zeit, um auf solche Fälle auch kleinere Fälle dann wieder zuzugreifen. Und ja, also von daher seid euch bewusst, dass das so ist. Genau. So, jetzt aber zurück zum BMF beziehungsweise BMF-Schreiben. Werner, was ist das nochmal kurz? Wofür steht BMF? Und was haben wir da so letztes Jahr beziehungsweise vielleicht auch dieses Jahr schon an Neuigkeiten oder an Themen, die man auf dem Schirm haben sollte?
Genau. Das BMF, das Bundesministerium der Finanzen, die haben eine Arbeitsgruppe zum Thema Kryptowährungen. Da sitzen Vertreter der einzelnen Bundesländer mit drin. Und Aufgabe des Finanzministeriums ist es unter anderem sicherzustellen, dass die Steuerveranlagung in ganz Deutschland einheitlich gemacht wird. Mhm. Und um das zu machen, haben die die Möglichkeit, solche Schreiben rauszugeben. Mhm. Das sind dann Verwaltungsanweisungen, die sind dann abgestimmt mit den einzelnen Ländern, aber für alle Finanzämter in ganz Deutschland sind die zwingend anzuwenden. Das ist wichtig zu wissen, die gelten nur für die Finanzämter, die gelten nicht für die Finanzgerichte, die gelten auch nicht für uns als Steuerzahler. Aber es ist doch eine schöne Leitlinie, die werden nämlich auch veröffentlicht und man kann sich ja dran halten und weiß, okay, das Finanzamt muss es auch so machen. Das heißt, ich werde schon mal keinen Ärger machen, wenn ich es so mache, wie es das Finanzamt auch machen muss. Und deswegen sind die sehr wichtig als Führungsleitplanke in, wie macht man das Ganze nämlich richtig. Es gibt immer noch Zweifelsfragen. Auch das BMF-Schreiben ist noch nicht perfekt. Da werden zum Teil Themen nach außen vorgelassen. Zum Teil gibt es Themen, die sind umstritten. Und auch es gibt immer noch die Möglichkeit, dass Finanzgerichte das Ganze auch noch mal anders sehen. Mhm. Und genau, das erste Schreiben gab es jetzt im Mai 2022 zum Thema Kryptowerte und Besteuerung. Und jetzt gab es da ein mittelgroßes Update. Also nicht super viel. Aber es haben sich ein paar Sachen geändert. Und das war jetzt im März 25, also schon ein bisschen her. Mhm. Und genau, da wurden ein paar Sachen geklärt, ein paar Namen vereinheitlicht, ein paar Sachen umformuliert, aber ich sage mal so, die großen inhaltlichen Änderungen waren alle in Bezug auf die Dokumentations- und Mitwirkungspflichten. Die waren bisher noch gar nicht geregelt und interessanterweise, da war ich auch ein bisschen involviert bei der Klärung der Frage, wie denn die Mitwirkungspflichten genau sind. Mitwirkungspflichten bedeutet, was muss ich eigentlich dem Finanzamt liefern, damit die meine Steuer richtig berechnen können. Und eine Kernfrage, die wir da klären mussten in diesem ganzen Zusammenhang war, liegt die Blockchain im Inland oder im Ausland? Im Ausland muss man natürlich viel mehr den deutschen Staat unterstützen. Wenn man jetzt irgendwas im Inland hat als Sachverhalt, dann gibt es ja die Möglichkeit, aber das kann sich das Finanzamt ja selber die Daten irgendwie besorgen. Die haben da auch Auskunftsmöglichkeiten etc. Liegt die im Ausland, sind natürlich die Möglichkeiten des deutschen Staats sehr viel beschränkter. So, aber wo ist jetzt die Blockchain?
Ich wollte es mal sagen, wie bewerten wir das denn? In welchem Land die Blockchain liegt, Werner? Wie machen wir das denn?
Unsere Argumentation oder meine und andere Steuerexperten war, ja, die ist im Inland, weil sie eben auch im Inland ist. Sobald eine Node irgendwie von einer Blockchain im Inland ist, ist sie komplett im Inland verfügbar. Jede Information, die auf dieser Blockchain ist, ist zumindest als Kopie auch im Inland und damit hätte das Finanzamt die Möglichkeit, die abzurufen, neben der Sache, dass sie natürlich eh public ist, also jeder überall sie abrufen kann. Ja. Das Finanzministerium ist aber zur Ansicht gekommen, nein, es handelt sich um Auslandssachverhalte und damit geht es um die erweiterte Mitwirkungspflicht.
Und das For reason, oder? Ist ja besser dann für das Finanzamt, oder? Für das
Finanzamt ist es deutlich besser.
Absolut. Genau. Oh, deswegen sage ich, for a reason haben sie es wahrscheinlich sehr nach. Ja. Okay.
Genau. Und das heißt im Endeffekt, das Finanzamt kann alles von dir verlangen. Von Wallet-Adressen, CSV, Screenshots und so weiter. Und genauso wollen die auch, dass die Dokumentationen aufgebaut sind. Ich sag mal, theoretisch, um den Gewinn zu berechnen, brauchst du eigentlich nur die steuerpflichtigen Transaktionen. Also Verkäufe plus deren Anschaffungen mit Anschaffungswerten. Ja. Nee. Um das Ganze nachvollziehen zu können, die wollen Portfoliowerte haben zum 31.12., die wollen die kompletten Wallet-Adressen haben und so weiter. Also es ist sehr, sehr umfangreich, was sich das Finanzamt da erlaubt, an Daten abzufragen. Zum Teil sehe ich es auch ein bisschen sicherheitskritisch. Also wirklich so, wie weit will ich eigentlich, dass meine Wallet-Adressen, klar, mit der Adresse allein kann man jetzt noch nichts anfangen, aber es ist halt wieder ein Baustein, der insgesamt irgendwann zu einem Sicherheitsrisiko führen kann.
Ja.
Und deswegen, ja, ich sehe es ein bisschen kritisch, aber so haben wir halt zum Teil unterschiedliche Meinungen, das Finanzamt und ich.
Ja. Und das ist ja tatsächlich auch, wenn man jetzt Trading im größeren Umfang betreibt, kann es ja sein, dass man relativ schnell in die Betrieblichkeit kommt. Ja, also Gewerblichkeit, danke, genau, in die Gewerblichkeit kommt. Wie weil dann hat man ja eine Art Betriebsprüfung. Dann bin ich eine Privatperson, habe aber auf einmal mit einem Betriebsprüfer zu tun, weil ich in der Gewerblichkeit bin. Obwohl ich eigentlich gar keinen Geschäftsbetrieb betreibe, aber aufgrund meines Trading-Verhaltens, was vielleicht sehr stark ist, ich dann direkt in der Gewerblichkeit bin. Wo ist da so die Abgrenzung aus deiner Sicht? Wie definiert man das, ob man gewerblich unterwegs ist oder nicht? Woran macht man das fest?
Das war tatsächlich ein sehr großes Thema noch bis zu der ersten Version, bis 2022. Da wurde das Ganze geklärt, glücklicherweise auch relativ pragmatisch geklärt, dass dieser gewerbliche Kryptohändler, also der so viel tradet, dass man sagt, hey, eigentlich ist das ein Gewerbebetrieb. Also du musst dir auch vorstellen, dass diese Rechtsprechung und das ganze Wording kommt ja aus anderen Bereichen. Stell dir vor, du kaufst ein Auto, verkaufst ein Auto. Ja, ist halt irgendwo eigentlich privat. Ich brauche ein Auto, gefällt mir nicht, verkaufe ich es halt wieder. Okay, ja. Aber wenn du jetzt in einem Jahr 10 Autos kaufst und verkaufst, dann ist schon irgendwo die Frage, ob du nicht vielleicht doch ein Autohändler bist.
Ja, ja.
Und das nicht nur dein privates Vergnügen ist. Andererseits bist du halt Oldtimer-Sammler und hast eh 30 Autos rumstehen und jetzt kaufst du noch mal 3 neue und verkaufst 5, dann ist es irgendwie doch nicht mehr so viel im Verhältnis. Und da kommt diese ganze Rechtsprechung her. Und hier hat das BMF gesagt, nee, man muss sich da am gewerblichen Aktienhändler orientieren. Und da sind die Voraussetzungen zum Glück sehr, sehr hoch. Also da geht's weder um Anzahl Trades noch um Trading-Volumen, sondern hast du einen bankenähnlich eingerichteten Geschäftsbetrieb. Also sprich, hast du Angestellte, die Analysen für dich machen?
Ja, ja.
Hast du Fremdkapital? Machst du Werbung damit? Bietest du es für andere an? Solche Themen sind da jetzt plötzlich relevant und das wird die wenigsten betreffen. Also
okay, ja, spannend. Also das ist ja ganz gut zu wissen. Also jetzt bloß, weil ich 100.000 Trades pro Jahr mache, was die wenigsten wahrscheinlich machen werden, aber nur mal angenommen, dann bin ich noch nicht in der Gewerblichkeit, sondern...
Wenn du das alle selber alleine vor deinem Laptop oder selbst mit Bot oder sowas machst,
ja.
Aber wenn du sagst, hey, okay, ich mache das jetzt Vollzeit, habe 5 Angestellte, ich habe für meine Trading-Aktivität eine Website, wo andere mir Geld geben können, damit ich für die trade und solche Sachen, dann wird es irgendwann kritisch, genau.
Ja.
Anders schaut die Sache aus bei den NFTs. Da gibt es nämlich leider noch keine Aussage dazu. Und da trifft die Argumentation auch vom BMF nicht so ganz, weil man natürlich nicht sagen kann, der NFT-Händler ist wie der Aktienhändler. Und hier gibt es Befürchtungen, dass der NFT-Händler jetzt irgendwie wie der Kunsthändler ist und dann wären da wieder ganz andere Grenzen. Und das Thema NFTs wurde jetzt auch in der aktuellsten Version aus 25 noch komplett, also es wurde nicht nur nichts dazu gesagt, es wurde gesagt, dass nichts dazu gesagt wird.
Okay.
Und genau, was interessanterweise eine der Neuerungen war. Also man wollte mehr auf das Thema DeFi eingegangen und ist dann drauf eingegangen, indem man sagt, man geht noch nicht drauf ein. Ich denke, da müssen wir auf nochmal ein nächstes Update warten. Mal schauen, ob es auch wieder 3 Jahre dauert oder ob da jetzt schneller was kommt.
Ja.
Genau. Und NFT wird auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema. Da gibt es nämlich noch einige Problematiken, die da hinten dran hängen mit der Umsatzsteuer. Aber da glaube ich, wird es jetzt zu tief. Über das Thema kann ich nämlich allein schon eine Stunde reden.
Ja, aber hast du noch irgendwas vom BMF, was aus deiner Sicht zusätzlich zu dem relevant wäre?
Genau, vom BMF jetzt selber nichts mehr. Das nächste Thema, das ich mir vorgemerkt habe, sind Urteile. Also quasi auch immer noch staatlich, aber anderer Bereich. BMF war jetzt so die Exekutive, jetzt kommen wir in die Legislative.
Ja, gerne. Lass da direkt anknüpfen.
Genau, habe ich jetzt extra noch mehr recherchiert, dass ich auch nichts vergesse. Im Endeffekt 2 Urteile, die im letzten Jahr da so ein bisschen relevant zu diesem Thema waren. Beide allerdings ohne große Auswirkungen. Eins war von Januar 25 vom Finanzgericht Nürnberg. Da ging es um, ich sage mal so, das Thema andere Einkunftsarten, Staking, Lending, ob es wirklich zum Thema sonstige Einkünfte gehört oder ob das nicht eventuell zum Thema Kapitalerträge gehört, sprich 25% Steuersatz und relativ ähnliches Urteil und das wurde verneint, also wir sind weiter im Bereich, also auch wer Staking, Lending etc. macht, DeFi, irgendwas in dem Bereich, ist im Bereich persönlicher Einkommensteuersatz, muss mit dem Zugang versteuert werden. Und nochmal expliziter das Ganze im September 2025 vom FG Köln. Da ging es wirklich ganz konkret um die Frage, ist Krypto, ist Bitcoin-Lending nicht vielleicht doch eine Kapitalforderung? Da wurde noch viel mehr argumentiert mit Bitcoin, staatliche Währung in El Salvador, andere Urteile um BMF, die schon irgendwas mit finanzmarktähnliche Eigenschaften da anwenden und eben sehr konkret um dieses Thema rein Bitcoin-Lending, ob das nicht dann doch Kapitaleinkünfte sein könnten. Auch hier die Antwort leider nein. Aber das Spannende an diesem Urteil ist, das ist aktuell beim BFH, also beim Bundesfinanzhof. Und das heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch mal mehr dazu hören. Es gibt eine außergerichtliche Einigung, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich denke, da geht es auch ein bisschen ums Prinzip, da ein Urteil dazu zu haben. Und da wird das Ganze noch mal expliziter geprüft, ob das Ganze, das bestehende Recht eigentlich verfassungsgemäß auch ist. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Andersbehandlung, ob ich jetzt Crypto-Lending mache oder ob ich Peer-to-Peer-Lending mache oder irgendeine andere Art von Lending mache, warum die jetzt steuerlich anders zu beurteilen sind.
Ja, letzten Endes ist es ja nichts anderes. Ich gebe meine Bitcoin und bekomme einen Kredit sozusagen dafür. Ne? Das ist ja auch was, was echt viele Anbieter da draußen inzwischen anbieten, weil die Leute wollen halt ihre Bitcoins eventuell nicht verkaufen, ja. Und dementsprechend ist es so, dass ja das ein durchaus gangbares Thema ist für viele, ja, dass sie sagen, ich will meine Bitcoin nicht verkaufen, ich beleihe sie, kriege dadurch Cashflow und zahle den Cash dann dementsprechend wieder zurück und behalte aber meine Bitcoin beziehungsweise bekomme meine Bitcoin wieder zurück. Ja, das ist quasi so dieses ganze Lending-Thema für diejenigen, die das vielleicht unter euch noch nicht gehört haben oder damit noch nichts zu tun hatten.
Genau. Jetzt fällt mir sogar noch ein Thema ein. Wir hatten noch ein Urteil und ich habe jetzt gerade gegoogelt, das war vom Finanzgericht Niedersachsen. Da ging es nämlich um das Thema Umsatzsteuer und NFTs, weil wir es gerade eben hatten. Und auch das ist für die Kryptoszene nicht ganz positiv ausgegangen. Da ging es darum, ob jemand, der innerhalb eines Gewerbebetriebs, also da war klar, das ist eine Firma, die NFTs kauft und verkauft. Die Frage, ob da jetzt Umsatzsteuer ist oder nicht, stand damit außen vor. Privatpersonen haben ja nicht die Verpflichtung, Umsatzsteuer zu bezahlen. Ja. Aber wie denn die genau berechnet wird und welcher Umsatzsteuersatz angewendet wird. Also sind wir bei 7%, wie zum Beispiel Kunst, oder bei 19%. Und wie schaut es denn aus mit dem Vorsteuerabzug oder auch mit ausländischer, weil üblicherweise du hast jetzt, wenn du ein NFT verkaufst, schreibst du keine Rechnung, die du hinschickst, die bezahlt wird und dann schickst du das NFT hinterher, sondern das läuft ja auf Plattformen wie OpenSea über Bidding-Verfahren und sowas in quasi Real-Time. Du weißt nicht, wer der Käufer ist, wer der Verkäufer ist, wenn du das kaufst. Und hier war das Ergebnis, 19%. Die Erleichterung der 7% trifft nur auf, ich glaube, physische Kunst wurde hier argumentiert zu. Und dann wurden noch ein paar andere Themen abgefragt, ob man das nicht so und so argumentieren könnte. Auch die Differenzbesteuerung, was ein spannendes Thema gewesen wäre. Und es gibt keinen Vorsteuerabzug. Und das ist tatsächlich relativ happig, weil dann zahlst du halt wirklich 19% Umsatzsteuer on top und kannst deine Einkäufe an NFTs keine Vorsteuer ziehen, wie du sie ja normalerweise als Unternehmer machst, sondern nur für den Unterschiedsbetrag, für den Gewinn zahlst du ja dann normalerweise die Umsatzsteuer und nicht für den gesamten Umsatz. Ja. Und genau, dann war noch eine Kernfrage, wie viel von den Umsätzen muss man denn eigentlich als Auslandsumsätze annehmen? Die sind nämlich auch steuerfrei. Mhm. Und da wurde als Berechnungsgrundlage der Webtraffic von OpenSea angegeben. Das wären irgendwie, ich weiß nicht mehr, 3 oder 5% für Deutschland gewesen. Mhm. Und dem hat das Finanzamt widersprochen und die haben 50% angesetzt, weil mangelnde Dokumentation.
Wie mangelnde Dokumentation? Wie haben sie das denn begründet? Und kannst du auch einfach auf, wie heißen diese Seiten, wo du von außen analysieren kannst, wie viel Traffic auf den Seiten passiert? Ist ja öffentliche.
Also von Easterscan und Co., da gibt's ja zig, genau.
Ja, genau, richtig. Also das kann man ja eigentlich alles relativ gut nachvollziehen und auch an Daten belegen. Spannend, wie sie das widerlegt haben und wie das ein Anwalt in der Verteidigung nicht wieder sozusagen zurückdrehen konnte. Spannend, ja. Okay.
und wird leider keine Berufung eingelegt. Hätte ich spannend gefunden, auch dieses Urteil nochmal vor dem BFH zu sehen. Ich habe mit dem begleitenden Anwalt gesprochen und der meinte, nee, der Klient, der Mandant ist happy mit dem Ergebnis. Das Finanzamt wollte erst 100% versteuern und deswegen sind sie jetzt mit nur die Hälfte schon ganz gut gefahren und ich glaube, die sind aber mittlerweile auch ins Ausland abgewandert, weil solche Businessmodelle kannst du halt in Deutschland einfach nicht machen, wenn du keine Umsatzsteuer bekommst. Also du zahlst halt einfach auf alles 19% on top und 19% musst du erstmal an Gewinn erwirtschaften, um diese Umsatzsteuer wieder reinzubekommen. Ja. Und deswegen volles Verständnis hier auch an die Unternehmer, dass die sagen, hey, das geht so nicht und genau, dann eben.
Wahnsinniger Wettbewerbsnachteil dann auch international, ne?
Ja, auf jeden Fall, also klar.
Gehst ja erstmal mit minus 20% ins Rennen, jedes Mal. Ja, spannend. Okay, machen wir da den Deckel auf die Thematik zu. Glaube, ganz spannende Themen, gerade so die Verschärfung der Dokumentationspflicht, ja, auch wieder Thema, ja, wie tracke ich das Ganze, wie mache ich das, wie mache ich es nachvollziehbar? Lass uns mal auf das Thema Haltefrist gehen und darüber nochmal sprechen. Ich meine, die Debatte ist jetzt echt heiß im Gange. Viel Diskussion darum herum, ob die Haltefrist so in der Form noch bleibt. Und sehr, sehr spannend dazu, jetzt vor kurzem gab es die Diskussion in den Niederlanden, auch noch ein ganz anderes Thema, unrealisierte Gewinne auf Assets, die ich nicht verkauft habe, deswegen unrealisiert, trotzdem zu besteuern, wo halb Krypto-Deutschland durchdreht und sagt, sag mal, wie kann das denn sein? Ja, also da muss ich ja Liquidität vorhalten für Gewinne, die ich noch nicht mehr realisiere. Was hat es damit auf sich? Und lass gerne erstmal in Deutschland starten, bevor wir zu unseren Kollegen in die Niederlande gehen.
Ja, genau. Jetzt schließen wir den Kreis unserer Gewaltenteilung so ein bisschen. Jetzt kommen wir nämlich in die Legislative, in die Gesetzgebung. Was macht eigentlich Bundestag, Bundesrat zu diesem Thema? Da war ja vor ein paar Monaten relativ heiß diskutiert, schon im Laufe der Koalitionsverhandlungen ging es eigentlich los. Abschaffung der Jahresfrist, ja, nein, Krypto eventuell in die Kapitaleinkünfte, Kapitalertragssteuer sogar da drauf und so weiter. Also so ähnliches Modell, wie es Österreich schon hat, war da in der Diskussion. Hat sich dann nicht in den Koalitionsvertrag hineingebracht. Also ich habe gehört, es wurde rausverhandelt, das Thema, weil es auch nicht die allerhöchste Priorität war. Das Thema kam dann trotzdem nochmal auf wegen einer Arbeitsgruppe der SPD, die da ein Paper dazu veröffentlicht hatten, die das wollen. Auch das, ich glaube, es wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, man macht das, wir sind zu irrelevant und es wäre ein Riesenaufwand, dieses Thema hier anzufassen und die Besteuerung zu ändern. Genau, aber es könnte natürlich sein, dass in Zukunft sich irgendein Gesetzgeber hinsetzt und sagt, hey, wir arbeiten da jetzt einen Gesetzesentwurf aus, dass Krypto eben nicht mehr zu diesen privaten Veräußerungsgeschäften gehört, sondern wir die auch in die Kapitaleinkünfte mit reinpacken. Das ist im Endeffekt eine Liste. Ganz so einfach ist es aber nicht. Diesen Übergang hat es schon mal gegeben und zwar bei den Aktien. Die Aktien waren früher auch mal bei den privaten Veräußerungsgeschäften und wurden dann in die Kapitaleinkünfte überführt. Und da gab es viel Diskussion, da gab es Übergangsfristen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das sich lange ankündigen würde, wahrscheinlich Monate im Voraus. Mhm. Und auch vermutlich taktisch klug macht man sowas immer zum Jahreswechsel. Also so ein Gesetz, auch wenn es jetzt verabschiedet wird, wird wahrscheinlich erst zum 1.1. für nächstes Jahr gelten. Ja. Ich sehe auch, dass ein bisschen so die Luft wieder raus ist. Da war viel Populismus auch drin. Oh, wir müssen die Kryptomillionäre alle besteuern.
Ja.
Ich glaube, das Thema ist vorbei, wer sich die Kurse so angeschaut hat.
Ja,
oh. Weil
Millionäre.
Das ist jetzt auch der große Haken an dem ganzen Thema, weil dann natürlich auch die Verluste komplett abzugsfähig sind. Und die wiederum will keiner dann tragen. Und wenn unsere Meme-Coin-Bros hier ihre Shitcoins ballern, da sagt keiner, ja, du kriegst jetzt dafür eine Steuervergünstigung, weil du hast ja so viel Geld in Meme-Coins verloren. Und da irgendwo diese Waage zu finden, es gab auch schon mal eine Diskussion, Bitcoin und Krypto zu trennen.
Ich glaube, die ist nicht wirklich im Bundestag geführt worden, aber so in der öffentlichen Debatte gab es die schon mal. Und genau deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass hier in absehbarer Zeit oder in näherer Zeit, also im laufenden Jahr sowieso nicht, aber jetzt auch in den nächsten paar Jahren, da eine größere Änderung kommt. Ich bin auch sehr froh drüber, also sowohl als Privatperson, also die ein Jahre Haltefrist. Du kannst halt alles steuerfrei bekommen, wenn du nur ein bisschen Sitzfleisch hast. Ja, du kannst mit geschickten Verlustvorträgen dir schon mehr Verluste aufbauen für Short-Term-Trading. Also es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten aus FIFO, Depottrennung und dieser ein Jahre Haltefrist, dass echt eigentlich auf Krypto in Deutschland keiner Steuern zahlen muss. Das einzig nervige Thema ist halt Tracking. Du musst halt jede einzelne Transaktion tracken, das ganz penibel genau machen. Jeder Airdrop wird versteuert. Oder du hast immer diese Diskussion, ist der Airdrop jetzt steuerfrei oder nicht? Alles, was du zusätzlich an Einkommen generierst, muss sofort besteuert werden. Sei es, ob du jetzt ein bisschen Staking machst, ein bisschen Lending machst. Ja. Alles muss dokumentiert werden. Riesenhassle. Und genau, das ist jetzt auch schon mal die Überleitung zu den Niederlanden. Die haben das nämlich bisher richtig, richtig klug gemacht. Und ich bin tatsächlich sehr großer Fan vom niederländischen System. Die haben nämlich gesagt, nee, wir machen einfach eine Kategorie dieser sonstigen Vermögensgegenstände und schauen uns an, was man in so einem im letzten Jahr durchschnittlich auf sonstige Vermögenswerte an Rendite bekommen hat. Ja. Und da sind eben auch Aktien, Bankguthaben, alles, was man sich so vorstellen kann, was also irgendwie flüssig und Geldanlage ist, sage ich jetzt mal, ist da mit drin, zum Teil sogar Immobilien. Und dafür nehmen wir eine fiktive Rendite an und die wird dann besteuert. Und die war die letzten Jahre irgendwie so bei 5%, 7%, irgendwie sowas. Und auf diese 7%, da gibt es dann nochmal Freibeträge, die dann abgezogen werden. Und darauf zahlst du dann deine Kapitalertragssteuer, die bei gut 30% oder sowas ist. Mhm. Und dafür hast du halt überhaupt keinen Aufwand. Du machst am 31.12. einen Screenshot von deinem Depot und that's it. Das ist alles, was du an Tracking brauchst. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch. Und dafür, klar, da gibt es auch Jahre, wo das System nach hinten losgeht. Krypto macht riesige Verluste. Du zahlst trotzdem einen fiktiven Gewinn von 7%, weil es in den Aktienmärkten gerade gut läuft. Aber ja, auch mit den Niederländern, mit denen ich mich dazu diesem Thema so ausgesprochen habe, die waren alle sehr, sehr zufrieden und sehr happy. Aber es gab jetzt leider aus den Gruppierungen, die eher die Niedrigzins-Assets hatten, die Festgeld haben, Anleihen haben, die sagen halt, hey, wir zahlen hier 5%, obwohl wir auf dem Konto gerade 0,5% bekommen.
Ja,
und genau, anstatt sich Gedanken zu machen über bessere Investitionen, haben sie sich an das oberste niederländische Gericht gewendet und gesagt, ja, Moment mal, das ist hier widerspricht dem Einkommensprinzip und der Verfassung und Gleichheitsgrundsatz oder solchen Themen. Bin ich sattelfest im niederländischen Verfassungsrecht, aber so in diese Richtung ging es irgendwie. Und deswegen gab es da schon seit einigen Jahren diesen Auftrag an das niederländische Regierung, hier ein neues Gesetz zu schreiben. Das war jetzt auch keine große Überraschung, dass das kam.
Ja.
Und das orientiert sich jetzt eher an den Realeinkommen als an so einem fiktiven, was hätte man verdienen können. Was ich noch nirgends gefunden habe, ist, ändert sich was in Transaktionsreporting? Muss man jetzt wirklich jede einzelne Transaktion reporten, um den tatsächlichen Gewinn zu berechnen? Oder haben die weiterhin so, ich nenne es mal so ein Screenshot-Modell, ja, nach dem Motto, letztes Jahr hatte ich am 31.12. 100.000, dieses Jahr habe ich 150.000, vielleicht noch irgendwie plus, minus, was habe ich eigentlich gezahlt, was habe ich ausgecashed,
ja,
und that's it, dann würde ich sagen, hey, selbst das ist immer noch, also allein dem Verwaltungsaufwand, den man sich dadurch spart, eine Überlegung wert. Ich weiß, da gibt es immer noch, also es ist noch nicht durch und es gibt noch Diskussionen um Freibeträge und wie das so genau berechnet wird und hin und her. Genau, ich verstehe auch den Aufschrei, also klar,
unrealisierte Gewinne zu versteuern oder gar noch fiktive Gewinne zu versteuern, klingt natürlich erst schon mal so ein bisschen, ja, da kommt so ein bisschen Unmut auf, weil man weiß ja auch nicht, wo der Steuersatz hingeht und wie sich das in Zukunft so weiterentwickelt. Und es fühlt sich schon so an, als würden jetzt hier, man kauft extra ein deflationäres Asset mit Bitcoin, will da sein Vermögen schützen und dann kommt der Staat und schmilzt es aber regelmäßig ab durch Steuern auf fiktive Erträge.
Ja.
Im Gegenzug hat man halt auch den Verkauf dann steuerfrei. Also auch das muss man sehen. Also man zahlt eher über die Jahre schon seine Steuern, weil auch hier bedenkt, nicht jedes Land hat diese ein Jahre Haltefrist und alles ist steuerfrei. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Riesenprivileg, was wir in Deutschland haben. Ja. Und die Steuern würden so und so irgendwie kommen. Und wenn ich sage, ich halte jetzt 10 Jahre und ob die jetzt jedes Jahr ein bisschen kommen und ich sogar die Verluste nochmal abziehen kann, oder ob die jetzt alle nach 10 Jahren in einem großen Batzen kommen, ja, die Summe macht und klar, so dieser Zinseszinseffekt geht ein bisschen verloren, wenn man da kontinuierlich was abschmelzen muss oder nachschießen muss, um einfach nur seinen, ich sage jetzt mal, seinen einen Bitcoin zu erhalten, den man sich irgendwann mal erspart und gekauft hat. Und jetzt sagt der Staat hier, Bitcoin hat sich jetzt im Wert verdoppelt, so jetzt wie letztes Jahr, weiß jetzt nicht die genauen Zahlen vor 1.1. bis 31.12., aber das dürfte schon noch ein schöner Kursgewinn gewesen sein, wenn ich so grob im Kopf habe. Und darauf zahlt sie jetzt erstmal Steuern. Und dann kann ich jetzt entweder das nochmal aus anderem Vermögen nachschießen oder ich muss halt dann 0,2 Bitcoin verkaufen, um die Steuern zu bezahlen. Der ist in der Zwischenzeit sogar noch weiter gesunken. Jetzt muss ich nicht nur 0,2, sondern vielleicht sogar 0,3 verkaufen.
Genau das.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Problem, klar.
Und, genau, das ist, glaube ich, das, was am härtesten kritisiert wird, dass man sagt, pass auf, das hast ein 100.000er Wallet, ja, und das geht auf 150 hoch, dann habe ich fiktiv 50.000, die ich versteuern müsste, habe aber noch nicht verkauft. Naja, gut, und jetzt habe ich vielleicht gerade keine Liquidität irgendwo rumliegen. Und dann sagt der Staat aber, hey, Freunde, 50.000 hast du jetzt hier dieses Jahr unrealisierten Gewinn gemacht. Wir hätten gerne unseren Teil davon. Ja, gut. Das ist natürlich schon so, wo ich mir dann auch die Frage stelle, ist das wirklich das bessere System, der bessere Ansatz? Ich kann es von einer rein organisatorischen Perspektive oder administrativen Perspektive verstehen, das ist weniger Aufwand, so für den Anleger als auch für den Staat, ja, sparst du wahrscheinlich auch als Staat auch viele, viele Kosten und für dich als Staat ist es wahrscheinlich auch besser, weil du bekommst ja Upfront-Payments, ja, wenn du so möchtest, also Zahlungen im Voraus, ja. Was für dich als Staat natürlich auch besser ist. Ist es für den Investor oder Anleger wirklich besser? Manchmal ein Fragezeichen hinter. Ja, so, ja, dann nutze ich lieber Cointracking und Co. Ja, und mache mir den Hassel, aber hab die steuerlichen Vorteile. Ja, also, ja, ist so ein bisschen so ein Abwägen der Vor- und Nachteile. Aber ja, ich sehe nicht ganz den Vorteil. Ja.
Was ich in der Diskussion noch gar nicht gehört habe, was ähnliches gibt es in Deutschland auch und das wurde vor gar nicht so langer Zeit eingeführt und hat für quasi kein Aufsehenerregen gesorgt. Okay. Es gibt für ETF-Besitzer die Vorabpauschale. Also wenn du eine ETFs bei deinem Kreditinstitut liegen hast, dann müssen die jedes Jahr Gewinne berechnen, auch unrealisierte, und dafür schon mal eine Vorabpauschale abführen ans Finanzamt. Also da zahlst du auch auf nicht realisierte Gewinne schon Steuer.
Echt? Okay.
Mhm.
Hatte ich gar
nicht. Genau, wie gesagt, hat kaum jemand mitbekommen, hat kaum Wellen geschlagen. Also gibt's auch hier schon und...
Ja, weil gerade seit 2021 ist ja der ETF- und Aktienboom ist ja, ne, also durch Corona auf einmal haben sich alle mit dem Thema Finanzen und Trading und so auseinandergesetzt, als es nichts anderes mehr gab. Gaming ging nach oben, die Geburtenrate ging nach oben und Aktien und Trading und ETFs ging nach oben. Also das ist, glaube ich, so das Thema gewesen.
Spannend, Leute machen, wenn sie zu Hause eingesperrt sind für einen leckeren Zeitraum.
Genau, richtig, ne? Also ich meine, mein Sohn ist 2022 geboren. Who am I to judge? Ja, also von daher kann ich schon nachvollziehen. Dann noch ein Thema, und da sind wir fast schon so ein bisschen in Richtung Abschluss unterwegs. Und ich finde es, naja, mal sehen, wo wir rauslaufen. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, weil unsere anderen Folgen sind meistens über eine Stunde gegangen. Und wir haben immer schon gesagt, wir probieren es knapp zu halten. Ja, aber es ist immer schwierig mit dir, beziehungsweise auch mit mir. Die Steuerbehörden. Gerade jetzt auch im Zuge DAG 8, die rüsten massiv auf. Und ich habe da eine ganz spannende Quelle gefunden in Vorbereitung auf unseren Termin. Und da war es so, dass die Deutsche Steuergewerkschaft
Die fordert 500 zusätzliche Stellen und die Ausbildung von mindestens 2000 Mitarbeitern zu Kryptowertespezialisten inklusive Kompetenzzentren in jedem Bundesland. Wir verknüpfen euch mal die Quelle. Das ist die Seite nennt sich Das Parlament und ist auch eine offizielle Seite vom Deutschen Bundestag. Haben da extra nochmal nachgeguckt im Vorfeld, ja, ob es keine komische Website ist oder so. Also nee, das ist alles legit und vertrauenswürdig. Und da ist es tatsächlich so, dass das natürlich schon eine wahnsinnige Zahl ist. Und das sollte uns, glaube ich, allen dann auch nochmal den letzten Ruck geben in die Richtung DAG 8 kommt. Es wird aufgerüstet, es wird mehr ausgebildet. Natürlich ist das eine Forderung von der Deutschen Steuergewerkschaft. So, das ist das eine, was ich fordere, und das andere, was passiert. Aber das zeigt zumindest schon mal ein Signal in die Richtung, wo es hingehen soll. Ja, so. Ich sag mal so, 2000 Mitarbeitern auszubilden in dem Bereich ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ja, wo holst du die Leute her, die ausbilden? Was ist überhaupt das Curriculum? Was müssen die alles wissen? Etc. etc. Das kriegst du natürlich auch nicht ganz so einfach hin. Ja, so. Aber ich finde, es ist spannender. Wink mit dem Zaunfall.
Es zeigt deutlich, in welche Richtung das geht. Auch das ist jetzt keine neue Entwicklung. Die gab es auch schon in den letzten Jahren. Auch die angesprochenen Kompetenzzentren gibt es in einigen Bundesländern schon. Mhm. Genau. Also manchmal sind die expliziter, manchmal sind sie immer nur Teil von der Steuerfahndung, wo dann eine Handvoll Leute halt nur Krypto machen. Es ist ein Thema, mit dem sich jedes Bundesland beschäftigt, und daher, ja, also ohne Frage, das Thema Krypto steht ganz klar auf der Agenda.
Ja, definitiv, definitiv. Selbstanzeige hatten wir schon grob besprochen, beziehungsweise dass 2026 so der letzte, ja, das letzte Jahr sein könnte, um das Thema noch so ein Stück weit, wenn man da stärker involviert war in Krypto, so ein bisschen abzuwenden. Denn wie du schon gesagt hast, es gibt dann so einen Anfangsverdacht. Ja, gehen wir jetzt einfach mal von aus, ihr habt nie Steuern angegeben, beziehungsweise Kryptowerte angegeben in eurer Steuererklärung. Und auf einmal bekommt dann euer lokales Finanzamt übermittelt in 2027, hey, Werner hat 50.000 Euro in Bitcoin. Naja, und dann fragt man sich halt als Finanzbeamter vor Ort, Werner, erstmal schönen guten Tag, lass mal kurz sprechen. Woher kommen denn die 50? Ja, was hast du denn gemacht? Und in dem Moment entsteht dieser Anfangsverdacht, und dann geht natürlich so ein Stück weit die Ermittlung los, und dann bist du in der Pflicht. Ne? Also ich glaube, es ist sogar so, dass du dann liefern musst. Ja, und dann hast du auch, ich glaube, ab wann ist denn der Punkt, wo ich noch eine Selbstanzeige dann machen kann eigentlich? Also das heißt,
der ist dann mich, vorbei.
Er ist dann vorbei, wenn die mich angeschrieben haben und das ist, ne? Genau, ja. Ja, ist auch nochmal wichtig zu wissen. Ja, auch nochmal ein wichtiges Thema.
Ja, es muss wirklich proaktiv von dir kommen. Also ja. Sobald... Also es gibt sogar Fälle, wo, ich glaube, die gingen vor Gericht, ich weiß nicht mehr, wie das ausging, wo diskutiert wurde, ob ein Aktenvermerk, also wenn nur der Bearbeiter intern in seiner Akte vermerkt, hier Ermittlungen einleiten, hier stimmt etwas nicht, bla bla bla, ob das schon ausreichend ist als Anfangsverdacht und der schon diese Möglichkeit der Selbstanzeige hemmt.
Okay.
Genau, also das ist wirklich relativ großzügig auszulegen. Ab dem Zeitpunkt, wo du was vom Finanzamt hörst, ist es definitiv zu spät.
Zu spät, ja, okay. Auch das nochmal wichtige Erkenntnis an der Stelle. Da ist es dann zu spät. Okay, perfekt. Okay, hast du sonst noch Themen aus deiner Sicht mit dabei, was man noch mit auf dem Schirm haben sollte, Werner?
Genau. Nee, also auch von meiner Seite sind wir durch und haben uns tatsächlich an unsere eigene Vorgabe gehalten.
Ja, ich habe
es aber nicht nur mit uns beiden zu tun, sondern auch mit dem Thema. Wir reden ja hier über komplexe Sachverhalte, die man verständlich darstellen muss. Da muss man ein bisschen ausholen. Ja. Und deswegen auch lieber mal 15 Minuten länger, wie jetzt genau auf die Agenda des Podcasts zuzuschneiden.
Ja, genau. Nee, also ich habe tatsächlich 45 bis 60 Minuten, hatten wir vorher gesagt, haben wir uns sehr, sehr gut dran gehalten. Ja, lasst uns gerne nochmal in den Kommentaren wissen, wie habt ihr euch vielleicht mit dem Thema Krypto und Steuer schon auseinandergesetzt?
ist es für euch ein Buch mit 7 Siegeln. Ich hoffe, nach dem Podcast ein bisschen weniger, als auch wenn ihr mal so ein bisschen zurückscrollt in der Historie des Podcasts, da werdet ihr, ich habe mit dem Florian Wimmer vom Blogpit einen Podcast dazu gemacht, Ende letzten Jahres, ging es auch nochmal so ein bisschen genereller ums Thema DAC 8, auch nochmal viel Erklärung dazu. Werner, wir hatten letztes Jahr, ich glaube, 2 oder 3 Podcasts zu dem Thema. Wir hatten letztes Jahr auch 2 Webinare zu dem Thema. Also scrollt gerne mal so ein bisschen zurück, schaut euch an. Wir können auch gerne nochmal gucken, dass wir es euch in den Shownotes verlinken und lasst uns gerne wissen, was wir vielleicht noch an Formaten für euch machen könnten. Vielleicht auch Checklisten, die euch helfen oder so. Lasst uns gerne mal wissen. Ich würde mich total freuen. Und wie zu Anfang gesagt, lasst uns gerne mal ein Abo da, wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, und lasst sehr gerne auch eine Bewertung da, dass einfach noch viel, viel mehr Leute davon Bescheid wissen und gerade auch dieses Thema Kryptosteuer, dadurch, dass viele so viele Fragezeichen haben. Teilt es auch gerne mit Bekannten und Freunden, die im Kryptospace unterwegs sind. Und an der Stelle sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zu Werner packen wir auch nochmal mit in die Shownotes. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich hoffe, das war kurz und knapp nochmal ein kleiner Fresh-Up für das Thema Krypto und Steuern 2026. In diesem Sinne, alles Gute und euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Guten Start ins Jahr. Ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.